Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Andreas Stopp am Mikrofon. Willkommen zur Sendung, meine Damen und Herren. Wenn wir Ihnen jetzt diese Klänge vorspielen, dann bitte vergegenwärtigen Sie sich, dass zum Beispiel auch dieses Lied, ein Klassiker aus dem russischen Repertoire, in Russland selbst zurzeit überhaupt nicht mehr gespielt werden darf. Es ist schlicht und einfach verboten, unter anderem, weil dort auch der Terminus, das Wort Krieg, darin vorkommt. Ob die Russen Krieg wollen? Marc Bernes hat es gesungen, verboten in Russland. Wie können Menschen in Russland sich informieren über das World Wide Web? Das ist das Thema unserer Sendung heute in der Agenda.
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские войны?
Beispiel Russland. Wie gefährdet ist der grenzenlose Informationsfluss? Das ist heute das Thema in der Agenda. Ich lade Sie ein, mit zu diskutieren. 00800 4464 4464 ist die Nummer. Wie kann ein Staat regulieren, dass nur ihm angenehme Inhalte an die Bürger des eigenen Landes kommen? Gelingt ihm das? Auf welche Weise versuchen das diese Regime? Und auf der anderen Seite, welche Umgehungsmöglichkeiten gibt es? Also, ist das Internet tatsächlich grenzenlos oder stößt es auf nationale Barrieren, wenn Machthaber den freien Informationsfluss behindern, einschränken oder sogar ganz verunmöglichen wollen? 00800 4464 4464, unsere Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Ich bin verbunden mit Ingo Manteuffel von der Deutschen Welle. Hallo, Herr Manteuffel.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind Leiter der Cyberabteilung der Deutschen Welle. Nur mal gerade nebenbei, dieses Lied, was wir da gespielt haben, die Russen haben keine Chance, wenn ein westlicher Sender dieses Lied spielt, das in ihrem eigenen Land zu hören. Auch die Deutsche Welle kann es nicht hinüberbeamen. Oder wie sieht es zurzeit aus mit Ihrem Informationsangebot für die Russinnen und Russen?
Na, ich denke, wenn dieses Lied auf YouTube zu finden ist, dann kann jeder Russe das gegenwärtig anhören und auf YouTube natürlich auch sehen. Das deutsche Welle-Angebot ist gesperrt, das ist richtig. Das heißt, es gibt eine sogenannte IP-Sperrung. Darüber können wir ja gleich noch was genauer reden, was das bedeutet. Aber es ist auch relativ leicht, diese IP-Sperrung technisch zu umgehen. Das können viele Russen, das haben sie auch gerade in den letzten Wochen gezeigt. Und wir bieten verschiedenste Möglichkeiten an, um sie dabei zu unterstützen. Mhm. Wir werden also wahrgenommen und gelesen.
Ja. Womit, mit welchen Inhalten? Was transportieren Sie? Es gibt ja seit 10, 11 Jahren kein Radio mehr. Was bieten Sie dem russischen Markt an als Deutsche Welle?
Genau, das Radio war ja ein Kurzwellenradio. Dieses Radioprogramm haben wir vor 11, 12 Jahren eingestellt. Wir sind seit den Nullerjahren schon sehr stark im Internet, das heißt eine Website dw.com/Russian, wie auch Ukrainian, ist ein großes Informationsangebot textlicher Art und mit vielen Interviews, mit vielen auch Fotos, Bildern, Grafiken. Und darüber hinaus bieten wir seit auch gut 10 Jahren ein Videoangebot an über YouTube und auch auf unseren eigenen Seiten. Wir haben mittlerweile 3 YouTube-Channels, die auch gegenwärtig immer noch gut verfügbar sind in Russland. Und zudem haben wir auf ganz vielen Social-Media-Angeboten, Facebook, Twitter, Instagram, weitere Channels der DW, die in unterschiedlicher Weise geblockt werden und auch heute aber noch genutzt werden.
Über diese Blockierungen müssen wir reden und über die Möglichkeiten, diese Blockierungen zu umgehen. Ganz kurz nochmal zum Thema Radio zurück. Das Radio ist ja ein sehr einfaches Medium, von dem man ja seinerzeit auch immer gesagt habe, es überwindet alle Grenzen, auch die Systemgrenzen und politischen Grenzen. War es ein Fehler, Kurzwellenbetriebe im Radio einzustellen?
Nein, das war kein Fehler, weil die Nutzung, nachgewiesene Nutzung gegen Null tendierte. Wir haben in dem Sinne, wenn man es platt sagt, viel Geld dafür aufgewendet, um Kurzwellensignale in die Taiga zu senden, ohne dass sie rezipiert wurden. Die Kurzwellennutzung, also das Radio mit Kurzwellennutzung, war in Russland in den 90er Jahren aufgrund der dominierenden Verbreitung von FM, also UKW, was ja eine andere Technik und eine andere Infrastruktur voraussetzt, war die Kurzwellen. Der Kurzwellenempfang weitestgehend ohne Nutzer, ähnlich bei der Mittelwelle. Also ich halte diesen Weg für, oder hielt diesen Weg und halte diesen Weg für absolut richtig. Wir stecken natürlich jetzt in einer neuen Situation, darüber muss man dann nochmal nachdenken, aber unsere Medienforschung hat eindeutig nachgewiesen, dass es für Kurzwellenradio keine Nutzer mehr feststellbar war.
Zumal es ja auch tendenziell schon seit langem in die bildbegleitenden Medien geht. Ihr TV-Angebot vielleicht nochmal zusammengefasst, das funktioniert
genau.
Oder funktionierte via Satellit. Wie geht es dann weiter? Wie wird es vertrieben in Russland?
Ja, also wir hatten zwei Bewegtbildangebote sozusagen oder zwei Schienen. Einmal die IP-basierte Ausstrahlung oder das ist eben das, was wir eine tägliche Nachrichtensendung, eine Satiresendung, viele andere Reportage- und Europasendungen produziert haben als TV-Angebot. Und das haben wir zum einen bereitgestellt im Netz, auf YouTube, auf Facebook, auf der eigenen Plattform. Und wir haben, da rede ich jetzt natürlich nur von dem russischsprachigen Angebot. Mhm. Und wir hatten bis zum 4. Februar diesen Jahres hatten wir auch eine Sendelizenz im TV für Deutsch, Englisch und auch Russisch und hatten in diesem TV-Angebot das lineare Fernsehen der Deutschen Welle in Deutsch, Englisch und wir hatten russische Fenster.
Bis die Deutsche Welle zum ausländischen Agenten erklärt wurde.
Ja, sogar früher. Die Deutsche Welle ist zum ausländischen Agenten am 28. März erklärt worden, aber am 4. Februar hat man uns schon mitgeteilt, also 20 Tage vor Kriegsbeginn, vor dem russischen Angriffskrieg, hat man der Deutschen Welle schon mitgeteilt, dass das Studio der DW in Moskau geschlossen ist, wird die Akkreditierung der Korrespondenten beim Außenministerium hat man uns entzogen. Man hat diese Sendelizenz entzogen. Damit konnten wir auch nicht mehr dort über einen russischen Satellitenbetreiber unsere Inhalte im TV-Signal verbreiten.
Ingo Manteuffel, wer verteilt eigentlich in Russland die Sendelizenzen?
Tja, das ist die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor. Die hat uns diese Lizenzen gegeben. Aber es ist ein wenig trickreicher. Sie müssen nämlich einen Satellitenprovider finden, der Ihr Angebot auch dann wirklich aufnimmt. Mit einer Sendelizenz haben Sie nur die Erlaubnis, aber noch keine Garantie. Und insofern ist die Zensur immer outgesourced worden und deshalb war es nicht immer ganz einfach, einen Satellitenprovider zu finden und auch ihn mit unserem Programm zu beglücken.
Mhm. Nochmal kurz auf die journalistische Seite zu sprechen zu kommen. Wie groß ist eigentlich die russischsprachige Redaktion und von wo aus arbeitet sie?
Also die russischsprachige Redaktion, und das muss man auch immer betonen, wir sind keine russische Redaktion der Deutschen Welle, wir sind eine russischsprachige Redaktion. In dieser Redaktion arbeiten gut 100 Menschen unterschiedlichster Herkunft in Deutschland oder aus Deutschland, Russlanddeutsche, viele, viele natürlich aus Russland, russische Juden, Ukrainer, die Russisch sprechen. Und der Standort ist vor allem in Bonn, aber wir haben natürlich auch starke Vertretungen eben in Berlin, aber auch in Moskau. Und die sind aber alle nun nicht mehr im Einsatz in Moskau.
Mhm. Ingo Manteuffel, was wissen Sie eigentlich über die Zugriffe auf Ihre Angebote in Russland? Kann man da überhaupt was messen zurzeit? Also wer konsumiert die Inhalte der Deutschen Welle in Russland zurzeit?
Ja, also das Angebot in russischer Sprache wird recht zahlreich besucht. Das können wir natürlich sehen. Menschen im Internet können sie das natürlich dann nicht mehr sehen, wenn eben die Zensur existiert. Weil dann wird es nutzen Leute VPN-Clients, umgehen die Zensur und sind zwar physisch in Russland, erscheinen aber auf unseren Logfiles als Nutzer aus Schweden, aus Niederlande oder Ähnlichem. Und das ist natürlich auch schwierig, weil es könnten auch Geflüchtete sein, die von dort nun unser Angebot nutzen. Also deshalb ist das schwierig. Aber wir sehen deutlich noch, dass die Internetzensur lange nicht technisch gar nicht so perfekt ist, wie der Staat behauptet. Und wir sehen heute noch Menschen, die mit einer russischen IP-Adresse auf unsere Seite kommen, die schaffen es durch diese Zensur, da müssen wir vielleicht nochmal über die Infrastruktur reden, aber da kommt man noch durch und selbst da sehen wir, dass die Zahlen mittlerweile oder aktuell immer noch höher sind als aus Russland, also Nutzung aus Russland ist nachweisbar höher aktuell aufgrund des Kriegsgeschehens als vor im letzten halben Jahr.
Wenn wir über Zensur reden, dann meinen wir nicht staatliche Eingriffe in die Inhalte jeweils, sondern wir meinen das Blockieren des Komplettangebotes.
Genau, also der russische Staat kann nicht inhaltlich in unsere Angebote eingreifen. Das haben wir natürlich nie zugelassen, werden wir auch nie zulassen, sondern hier geht es jetzt um eine technische Zensur im Internet. Diese Ausspielung wird, wie ich lieber sage, gefiltert, weil es verschiedene Formen der technischen Umsetzung dieser Filterung gibt. Es ist also nicht ganz klar ein Entweder-Oder, sondern es wird häufig nur verlangt, teilweise ganz rausgefiltert, teilweise kann man das aber eben auch gut übergehen.
Wenn ich als Russe in Russland Angebote der Deutschen Welle konsumiere, geschieht das anonym oder kann jemand drauf kommen, wer das ist, der da auf der Seite der Deutschen Welle sich informiert?
Das hängt von dem Nutzer selber ab, wie gut er sich da vorbereitet. Wenn er einen VPN-Client benutzt, wenn er den Tor-Browser benutzt, dann ist die Anonymität hoch. Wenn er das nicht tut, wenn er entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht trifft, dann kann er entsprechend, dann ist dieses Suchverhalten nicht mehr anonym.
Aber da sind wir beim Thema, denn bisher, so in den älteren Zeiten, war der Empfang der Deutschen Welle Inhalte, und wir nehmen die Deutsche Welle jetzt mal als Beispiel, es geht ja anderen westlichen Medien ähnlich wie Ihnen, nicht allein der BBC und der Deutschen Welle, relativ problemlos möglich, also sehr bequem. Das ist jetzt anders geworden. Sie haben gerade angedeutet, man muss schon ein bisschen, stimmt das, technisch versiert sein, um trotzdem auf die Welle-Angebote zugreifen zu können in Russland?
Ich würde das nicht so als so schwierig betrachten. Wir haben gesehen, Anfang März eben nicht nur die Deutsche Welle, sondern auch andere Angebote, weltweite Angebote, auch Twitter, auch Facebook, geblockt wurden, gefiltert wurden im russischen Internet, wie die russischen Smartphone-Nutzer alle das sieht man an den App Store Top 10, wie sie alle auf VPNs umgestiegen sind. Und dann haben sie ein VPN und können das sehr einfach umgehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir bieten zum Beispiel eine Deutsche Welle App, Smartphone-App an. Da müssen Sie ein einziges Mal den sogenannten Proxy anschalten. Das passiert dann einmal und danach können Sie diese App und unsere Inhalte problemlos auch nutzen. Die Technik funktioniert im Hintergrund zur Umgehung. Also das ist nicht so schwierig und wir kennen aus anderen Ländern, die uns seit langem blocken, wie Iran, dass dann die jungen Generationen, den älteren Generationen das schnell auf den
kriegen das relativ schnell mit. Herr Manteuffel von der Deutschen Welle, wenn Sie einverstanden sind, ziehen wir Ulrike Gruska mit in unser Gespräch.
Sehr gerne. Hallo,
Frau Gruska, Sie hören mich?
Guten Morgen, ja.
Guten Morgen, Frau Gruska. Schön, dass wir auf Ihre Mithilfe bei diesem Thema heute, wie gefährdet ist der grenzenlose Informationsfluss, auf Ihre Expertise rechnen können. Sie sind, glaube ich, zu Hause aus Corona-Gründen. RSF, Reporter ohne Grenzen, in der Abkürzung früher anders, aber seit 3 Jahren eben RSF und nicht ROG. RSF, Reporter also ohne Grenzen. RSF setzt sich ein für Meinungs- und Pressefreiheit, verteidigt die Rechte an Andersdenkender. Sie selbst, Frau Gruska, sind dort Pressereferentin für Osteuropa, Russland und Zentralasien. Der eine oder andere kennt Ihren Namen noch aus Ihrer Redaktionszeit bei N-Ost. Frau Gruska, Sie haben mitgehört, was Herr Manteuffel von der Cyberabteilung der Deutschen Welle uns gerade berichtet hat. Kann man davon ausgehen, dass der einfache Dimitri in Wladiwostok die Umgehungsmöglichkeiten der Filter, die die russische Regierung von versucht einzubauen, dass der darum weiß und die auch einsetzen kann, der sogenannte einfache Mann auf der Straße?
Also zum einen muss man sagen, dass es tatsächlich für uns extrem schwer geworden ist, die Situation in Russland selber einzuschätzen, weil derart viele Menschen das Land verlassen haben. Also 90% meiner Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir bei RSF zusammenarbeiten, sind inzwischen im Exil. Was klar ist, ist, dass der russische Staat, Herr Manteuffel hat das ja angedeutet, technisch überhaupt nicht in der Lage ist, die Zensur und die Filterung des Inhalts so umzusetzen, wie er das gerne machen würde. Das russische Internet ist anders als das chinesische ganz dezentral aufgebaut und die russische Zensursoftware hat Lücken und Probleme an vielen Stellen. Also es ist gar nicht das allergrößte Problem, kritische Informationen irgendwie ins Land reinzukriegen. Das Problem ist eher, den Bedarf bei den Menschen zu haben und zu wecken, denn es waren ja schon immer, war es nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, der wirklich kritische Informationen konsumieren wollte und konsumiert hat. Und dass die Zugriffszahlen auf die Deutsche Welle und auch andere kritische Medien ganz stark gestiegen sind, das haben wir gesehen. Und es gibt auch einen großen, es gibt diesen Bedarf an unabhängigen Informationen aus Russland, sowohl im Land selbst als auch hier im Ausland bei den ganzen Menschen.
Aber der ist nicht größer oder kleiner geworden?
Das ist jetzt super, super schwer zu sagen, weil es in Russland ja schon immer schwierig war mit unabhängigen Umfragen. Und es ist einfach jetzt so, das haben mir auch gerade in den letzten Tagen nochmal Kolleginnen aus Russland bestätigt, also russische Kolleginnen, die inzwischen hier in Deutschland sind, aber dass das Problem ist, überhaupt zu den Menschen zu kommen, nicht technisch, sondern so von der Glaubwürdigkeit her.
Das ist, Herr Manteuffel, das, was Sie, glaube ich, mal bezeichnet haben mit der mentalen Firewall.
Genau. Das ist die eigentliche Herausforderung. Die Herausforderung besteht nicht in der Technik, sondern damit hängt das zusammen, dass die russische Bevölkerung systematisch seit 10 Jahren in eine Parallelwelt gedrängt worden ist oder erklärt worden ist. Theoretisch hat sogar vor 15 Jahren angefangen, da war es noch nicht systematisch, aber seit 2012 ist diese Systematik sehr fein ziseliert entwickelt worden. Und wir erreichen die Menschen nicht mehr, weil sie in einer Parallelwelt leben, in der denen wir uns über die kleinsten Fakten, über die Begriffe streiten. Sie haben das mit Ihrem Einspieler ja gezeigt. Das Wort Krieg im Zusammenhang mit dem, was in der Ukraine passiert, ist in Russland verboten. Diese mentale Firewall, das ist unsere eigentliche Herausforderung, nicht die Technik.
Frau Gruska, das ist Ihre Meinung.
Ja, und dann muss man auch, es waren ja jetzt sehr viele Berichte, die dann, glaube ich, hier auch immer so mit der Hoffnung auf Hoffnung, also in dieser furchtbaren, dunkelschwarzen Situation, klammert man sich ja an jeden Strohhalm, dann wurde überall berichtet, wie jetzt die Zugriffszahlen auf VPN-Clients in Russland steigen. Nur da muss man halt auch sagen, dass die Grundzahl, von der wir ausgegangen sind, war extrem niedrig. Und deswegen sind Zuwachszahlen von zum Beispiel 50% insgesamt gesehen auf die Bevölkerung jetzt noch nicht so, dass dort die überwiegende Mehrheit VPNs nutzt. Plus, wenn man zum Beispiel aus einer kleinen Stadt mit VPN auf YouTube zugreift und Bewegtbild sehen will, dann ist das sehr viel schwieriger und langsamer, als wenn man jetzt einfach einen Artikel der Novaya Gazeta lesen will oder so. Deswegen sehe ich das immer ein wenig mit Vorsicht.
YouTube ist ja noch frei, also noch frei verfügbar, aber viele, da haben Sie vollkommen recht, viele nutzen natürlich die VPNs, um ihre Instagram-Profile zu füllen oder zu konsumieren und nicht, um kritische Informationen zu erhalten.
Die Gründe, dass YouTube noch nicht verboten worden ist, Frau Gruska, die scheinen darin zu liegen, weil das ja von der russischen Bevölkerung für alles Mögliche, auch für absolut in erster Linie nicht politische Zwecke, genutzt wird, wenn man das den Russinnen und Russen wegnehme. Das würde Wellen schlagen.
Das wird nicht nur für alles Mögliche genutzt. Das ist gerade für die junge und mittlere Generation so wirklich der Fernsehersatz. Also die Leute kommen nach Hause von der Arbeit, machen sich was zu essen und schalten YouTube an. Und es ist nicht, also es ist so, dass da auch wirklich extrem kritische Inhalte verbreitet werden. Der bekannteste russische YouTuber Yuri Dudy hat 10 Millionen Follower und postet das inzwischen auch im Ausland. Er postet schon seit Jahren sehr, sehr kritische Inhalte. Und er hat diese YouTube-Stars, da gibt es mehrere Dutzend, die wirklich Followerzahlen haben, von denen, also das ermessen wir hier gar nicht so mit unseren mal 10.000, mal 20.000. Und da ist es natürlich eine Überlegung der russischen Führung, ob man dieses extrem populäre, diese extrem populäre Plattform einfach abschalten kann, oder zu welchen Folgen das dann in der Bevölkerung führt.
Ich kann vielleicht noch mal kurz.
Ja, bitte. Das Gleiche sehen wir ja bei Facebook, also der Mutterkonzern Meta wurde als extremistisch gebrandmarkt, was folgerichtig und logisch bedeuten würde, alle Meta-Produkte zu sperren. Es sind Facebook und Instagram gesperrt, die nicht so stark genutzt werden in Russland. Aber WhatsApp, was wirklich auch in den Regionen ganz stark benutzt wird von der ganz normalen Bevölkerung, also jetzt nicht von kritischen Medienschaffenden oder Menschenrechtsaktivistinnen, sondern einfach von Elterngruppen oder Nachbarschaftsinitiativen oder so, das ist noch nicht blockiert in Russland, weil das eben auch krasse Folgen hätte.
Ulrike Gruska von RSF, wir behalten Sie noch für den Fortgang dieser Sendung, der Ausgabe der Agenda. Wie gefährdet ist der grenzenlose Informationsfluss? In der letzten Minute Ingo Mann-Teufel, Leiter der Cyberabteilung der Deutschen Welle. Wie wird es weitergehen? Im Moment ist die Situation, so wie Sie sie uns geschildert haben, relativ stabil oder sehen Sie Wolken auf sich zukommen?
Also die Situation aktuell werden wir meistern und umgehen, technischerseits. Die mentale Firewall wird die größte Herausforderung sein. Technisch kann sich einiges noch neu entwickeln. Es gibt da große Pläne von der Seite der russischen Regierung, ob die umsetzbar sind und das unter Sanktionsbedingungen und das in der Kürze der Zeit. Da hätte ich große Fragezeichen. Aber sonnig sehe ich da die Zukunft nicht.
So, über die Umgehungsmöglichkeiten werden wir gleich im Folgenden der Sendung dann sprechen. Herzlichen Dank, Ingo Manteuffel, Cyberchef der Deutschen Welle. Frau Gruska, Sie bleiben bitte bei uns. Wir setzen gleich unsere Sendung fort. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, sich beteiligen wollen mit Ihren Beobachtungen oder Einschätzungen zum Thema grenzenloser Informationsfluss, dann können Sie anrufen 00800 446 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Wir diskutieren heute am Beispiel Russland, wie gefährdet der grenzenlose Informationsfluss eigentlich ist. Wir haben uns gerade von der Deutschen Welle erklären lassen, wie die Situation dort ist, wie die Deutsche Welle ihre Inhalte weiterhin nach Russland transportiert und wer sie nutzt. Wir haben in unserer Gesprächsrunde Ulrike Gruska von Reporter ohne Grenzen, die wir auch gleich wieder hören werden. Ich möchte Ihnen jetzt allerdings vorstellen Anna Rose, die mich hoffentlich hört. Frau Rose, guten Tag.
Ja, guten Tag, ich höre Sie gut.
Prima, Frau Rose, wir sitzen ja leider nicht zusammen im Studio, Sie sind alle dezentral verteilt über ganz Deutschland in diesem Fall. Sie sind ehemalige, muss man sagen, Deutschland-Korrespondentin von Echo Moskwi. Wenn ich sage ehemalige, Sie haben es ja nicht freiwillig verlassen. Es ist ja nicht Ihre Schuld gewesen, dass dieser Sender zugemacht wurde. Bezeichnen Sie sich weiterhin als Deutschland-Korrespondentin?
Eigentlich darf ich das nicht, weil ich ja keine Institution zugeordnet bin. Ich bin jetzt eher freie Journalistin und führe meinen Telegram-Kanal und benutze soziale Netzwerke, um die wahren Informationen zu verbreiten. Es ist allerdings nicht so vielversprechend, weil sehr viele Abonnenten sich davor scheuen, die unabhängigen Journalisten zu lesen, zu abonnieren. Es ist in Russland Angst und Horror verbreitet worden. Die Menschen haben tatsächlich Angst, die sozialen Medien zu benutzen, wo die Wörter Krieg, Aggression, Überfall Russlands auf die Ukraine benutzt werden. Von daher ist meine Reichweite jetzt leider sehr gering. Und ich kann mich als Journalistin bezeichnen, aber nicht als Korrespondentin vom Sender Echo Moskwy.
Echo Moskwy, ich versuche es zu lernen, ist ja oder war ja, muss man sagen, ein Kreml-kritischer Radiosender bis März. Eigentlich der einzige landesweite russische Radiosender, der nicht vom Kreml beherrscht wurde. Vorher, Frau Rose, waren Sie ja mehrere Jahre lang Korrespondentin der regierungsnahen Zeitung Russiskaja Gazeta. Wie kam es zu Ihrem Wechsel von regierungsnah zu regierungskritisch?
Es ist ja ganz einfach zu erklären. Ich war immer eher ein schwarzes Schaf in dieser Zeitung. Ich habe versucht, immer gegen Zensur zu protestieren oder gegen die eingeschränkte Auswahl von Themen. Ich hatte da kein leichtes Leben gehabt. Das können alle, die dort geblieben sind, bestätigen. Es ist wahr. Allerdings 2015 hat eine grenzenlose Hetze gegen die Muslime und die Ausländer angefangen. Und ich musste abschätzig über die Muslime in Deutschland schreiben, über die Flüchtlingsbewegung. Danach kam es dazu, dass die Partei, die AfD, eigentlich glorifiziert werden musste in allen Beiträgen, worauf ich immer und konsequent verzichtet habe. 2016 kam es zur Geschichte vom sogenannten Mädchen Lisa, wo der Außenminister der Russischen Föderation, Sergej Lavrov, offen gelogen hat, dass sie von Muslimen 48 Stunden festgehalten, vergewaltigt worden ist. Ich habe konsequent verzichtet, darüber zu schreiben. Ich habe kein Wort Lüge oder Unwahrheit geschrieben. Und da kam es tatsächlich langsam auch schon zum Bruch mit der Redaktion. Und dann habe ich dann freiwillig zwar verlassen, diese Zeitung. Allerdings gab es überhaupt keine Möglichkeit, dieses Verhältnis weiter aufrechtzuerhalten. Das wäre gegen mein Gewissen gewesen.
Kehren wir zurück zum Radiosender Echo Moskwi. Wer hat den denn, als er noch funktionierte, gehört? Wie war Ihre Reichweite in Russland?
Die Reichweite des Senders war sehr breit, und zwar in Moskau war der Sender immer auf Platz 1, und zwar bis 3 Millionen Zuhörer erreichte der Sender. 1 Million Zuhörer war Normalstandard. In verschiedenen russischen Städten gab es ja auch Möglichkeiten, den Sender zu empfangen. Allerdings, da der Sender nicht so lukrative finanzielle Möglichkeiten hatte, kam es manchmal dazu, dass die Frequenzen nicht gekauft werden konnten, wie zum Beispiel meine Heimatstadt Lipezk. Da gab es vor 7 Jahren schon Probleme mit dem Empfang, und danach konnte tatsächlich die Frequenz nicht aufrechterhalten werden, da der Sender nicht so viele Werbeeinnahmen hatte und eigentlich auch schon, muss man sagen, die Ausgaben übertroffen haben.
Frau Rose, weil wir gerade über das Finanzielle reden, wer hat denn den Sender Echo Moskwi finanziert seinerzeit?
Der Sender ist 1991 gegründet worden, und Werbeeinnahmen sowie der Konzern Gazprom, der danach auch eine Aktiengesellschaft gegründet hat, dafür, dass der Sender finanziert wird, haben tatsächlich dafür gesorgt, dass der Sender auf dem Laufen gehalten worden ist. Allerdings hat der Senderleiter und Direktor und der Redakteur, Chefredakteur Alexei Venediktov neulich gesagt, dass in den letzten Jahren der Sender durch die Werbeeinnahmen vor allen Dingen sich finanziert hat.
Aber Frau Rose, hat Gazprom, und das mag ja viele überraschen im Westen, das so zu hören, hat Gazprom denn Sie in Ruhe gelassen, journalistisch und publizistisch? Durften Sie machen und senden, was Sie wollten, auch sehr kritische Dinge?
Ja, hat er, und das denke ich auch dem geschuldet, dass nicht alle Oligarchen bzw. nicht alle Unternehmen unbedingt der Kreml hörig sind. Ich meine, zu verstehen, dass Gazprom somit auch ein wenig Widerstand geleistet hat. Allerdings denke ich auch, dass in den letzten Jahren der Sender ja nicht sehr viel von Gazprom abhängig war. Und ich denke nicht, dass Gazprom das Sagen hatte. Mhm. Insgesamt gesehen ist es ja tatsächlich die Aktiengesellschaft, die auf ihrer Versammlung den Sender schließlich geschlossen hat, mit der Mehrheit der Stimmen, selbstverständlich. Allerdings war war das wahrscheinlich der Schritt, der erzwungen worden ist vom Kreml.
Frau Rose, ich frage mal Ulrike Gruska, RSF, Reporter ohne Grenzen. Theoretisch nur mal überlegt, könnte ein Radiosender wie Echo Moskwi aus dem Ausland, zum Beispiel aus Lettland oder aus Polen, weiter senden für den russischen Markt? Sie selber als RSF bieten ja Techniken an, die das theoretisch möglich machen könnten, oder?
Also Sie sprechen wahrscheinlich dieses unser Collateral Freedom Projekt an, wo wir Seiten spiegeln. Das heißt, wir legen dann die Seiten zensierter Medien auf großen Cloud-Servern ab, die auch Unternehmen und Banken nutzen, sodass die russische Regierung bzw. die Medienaufsicht diese Seiten nicht einfach sperren kann, ohne nicht der Wirtschaft massiven Schaden zuzufügen. Aber insgesamt muss man sagen, also das ist ein Weg, wenn die NutzerInnen und Nutzer in Russland dann diesen Link haben, das trotz Zensur und auch ohne VPN zu hören und zu sehen. Aber man muss sagen, dass natürlich journalistische Arbeit aus dem Ausland etwas ganz anderes ist, als wenn man im Land selber berichtet. Also es gibt ja das größte russischsprachige Exilmedium Medusa, eine sehr gute und sehr, sehr populäre Nachrichtenwebseite, die schon seit Jahren aus Riga sendet vor allem, aber die hatten bis vor kurzem eben noch sehr, sehr viele Korrespondentinnen und Korrespondenten auch in Moskau, sodass, wenn der Großteil der Redakteurinnen und Redakteure wirklich aus dem Land gedrängt wird, man schon nur noch sehr, sehr eingeschränkt aus dem Land berichten kann.
Lassen wir Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen. Ben Christa ruft uns an. Guten Tag, Herr Christa.
Ja, guten Tag.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn für den tatsächlich grenzenlosen Informationsfluss in diesem Beispiel jetzt nach Russland hinein?
Also was ich über einen sogenannten Facebook-Freund festgestellt habe, ist, wir führen jetzt eine sogenannte, ich nenne es mal, digitale Flugblattaktion durch, so nach dem Motto Zweiter Weltkrieg, US-Armee wirkt Flugblätter ab. Und das machen wir jetzt mit Textbausteinen, die als JPEG oder als Bildformat abgespeichert werden, in russischer Sprache natürlich, über Google Translator übersetzt. Und die Dinger setzen wir über Google Maps an allen möglichen Orten in Russland ab. Also wie gesagt, Tankstellen, Hotels, egal wo. Da erscheint es dann zu den existierenden Fotos als Textbaustein, als Hinweis. Und hier habe ich persönlich geschrieben, Ihr Präsident Putin führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bitte stoppen Sie ihn und bewahren Sie das Leben vieler russischer und ukrainischer Menschen. Widerstand.
Herr Christa, ist das eine private Initiative, wenn Sie sagen, wir machen das jetzt?
Wir heißt eigentlich nur dieser Facebook-Freund und ich. Aber ich habe das dann ausprobiert und habe festgestellt, es funktioniert und finde ich genial.
Mhm. Frau Gruska, was halten Sie davon?
Also da gibt es diverse Aktionen gerade und das ist natürlich total gut, wenn auch vor allem auch so auf persönliche Initiativen und auch über Kontakte Informationen ausgetauscht werden. Da kommen wir halt zurück zu diesem Grundproblem, was wir in der ersten Hälfte der Sendung mit Herrn Manteuffel schon angesprochen haben, dass es immer die Frage ist, wie kommt das an? Lesen das die Menschen in Russland, die ohnehin kritisch sind, die nehmen das an und glauben das. Und für die anderen fügt sich das ganz einfach ein in diese Geschichte von, es gibt die fünfte Kolonne, die ausländischen Kräfte, die versuchen, unseren Präsidenten zu stürzen. Mhm. Also das Problem liegt noch ein bisschen tiefer als einfach diese Information. Ja,
das Problem der mentalen Firewall, was Herr Manteuffel da angesprochen hat. Herr Christa,
wenn ich darf, würde ich gerne noch eine Sache zu Echo Moskwi sagen und zu Gazprom, dass man im Hinterkopf behalten muss, dass diese unabhängigen Medien, also wie Echo Moskwi und die Novaya Gazeta, die hatten ja für das Regime auch eine große Funktion bevor dem 24. Februar, denn die konnte man einerseits benutzen, um dem Ausland in Anführungsstrichen zu beweisen, dass der Kreml ja gar nicht alles zensiert. Und zum Zweiten haben dadurch die Beamten im Kreml auch selber verstanden, was eigentlich die Menschen auf der Straße interessiert.
Bei Herrn Christa habe ich mich verabschiedet. Frau Rose, Sie kommen gleich wieder zu Wort. Zunächst Herr Höfkes aus Köln. Was möchten Sie beitragen, Herr Höfkes?
Ja, schönen guten Tag zusammen. Ja, ich möchte auf das Kollektiv Anonymous hinweisen. Anonymous hat ja dem russischen Regime den Cyberkrieg erklärt und hat schon vielfältige Aktionen durchgeführt. Zum Beispiel hat es das russische Staatsfernsehen gehackt und Bilder aus dem Ukraine-Krieg gezeigt. Es hat über 100.000 Drucker in Russland gehackt und Informationen über den Krieg ausdrucken lassen. Es hat sogar die Zensurbehörde selbst angegriffen in Russland und auch vielfältige andere Behörden und scheint sehr, sehr effektiv, gerade in der Community der Cyberaktivisten zu sein. Das ist wirklich bemerkenswert.
Frau Rose, ist Ihnen das bekannt?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist, das höre ich zum ersten Mal. Jedenfalls ist es wahrscheinlich im Westen mehr bekannt als in Russland. Ich wollte mal so zu Eva Maskowi sagen, dass tatsächlich Frau Gruska recht hat. Es war eine zugelassene Opposition bzw. zugelassene Freiheitsquelle und der Preis dafür war, dass in der Redaktion sehr oft Leute aus dem Kreml aufgetreten sind, zum Beispiel die Sprecherin des Auswärtigen Amtes beziehungsweise die Leiterin von Russia Today. Und die waren ja tatsächlich mit ihren Meinungen überall vertreten, aber der Sender musste sie auch zulassen und ihnen auch das Wort geben im Rahmen der Unabhängigkeit. Allerdings ist es ja tatsächlich so, dass diese Unabhängigkeit diesen Preis gekostet hat.
Dann können Sie, Frau Rose, jetzt eigentlich journalistisch viel freier arbeiten. In Ihrem Telegram-Kanal benutzen Sie ja das Wort Krieg, fürchten Sie eigentlich...
Durchwegs. Bitte? Durchwegs immer, ja.
Durchwegs immer. Haben Sie eigentlich Bedenken, dass Sie jemals noch mal problemlos zu Ihrer Mutter in Russland reisen können?
Ich habe Bedenken und ich werde es auch nicht tun, weil ich tatsächlich Angst habe, dass irgendwas passiert, dass ich entweder gleich festgehalten werde beziehungsweise reingelassen werde und nicht ausgelassen werde. Alles kann passieren. Es kann ja auch glimpflich ausgehen, aber ich möchte das echt nicht riskieren, insbesondere weil ich auch in Deutschland auch schon sehr viel gesagt habe und es ist ja wahrscheinlich nicht unbemerkbar geblieben.
Dem Hörer Herrn Höfkes herzlichen Dank. Es wird höchste Zeit, Klaus Landefeld mit in unsere Diskussion hineinzunehmen. Vom Verband der Internetwirtschaft ECO. Guten Tag, Herr Landefeld.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind dort stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand Infrastruktur und Netze. Herr Landefeld, ECO, Verband der Internetwirtschaft, das ist ein Dachverband und Verein der Digital- und Internetwirtschaft in Deutschland mit Sitz in Köln, schon eine lange Geschichte, 95 in Bonn gegründet. Herr Landefeld, wie beurteilen Sie die Situation? Drückt Russland gerade ja quasi auf den Internet-Ausknopf oder versucht das zumindest?
Lassen Sie mich vielleicht nur festhalten, dass wir nicht rein in Deutschland tätig sind, sondern international und eben aus 70 Ländern Mitglieder haben, unter anderem auch aus Russland. Ja, von daher, Russland versucht, so eine Art Ausknopf zu schaffen. Das versuchen sie eigentlich seit 2019. Damals wurde ein RUNET, so hieß das Gesetz, verabschiedet, wo es darum ging, im Prinzip so eine Art Trennung des russischen Netzes vom internationalen Netz zu realisieren. Das ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn man ein Netz gebaut hat, was über Jahrzehnte stark international vernetzt war. Ja, die Chinesen haben das so gemacht, dass sie schon immer die Kontrollen nach außen gefahren haben und eine große Firewall aufgebaut haben. Das war in Russland nicht so. Es gibt Dutzende von Netzbetreibern, die eigene Leitungen betreiben, die ins Ausland führen. Transitnetze, die eigentlich durch Russland durchführen, um zum Beispiel nach Asien zu kommen und da jetzt im Prinzip Ausschalter oder so eine Art Trennschalter rein einzubauen, wie man sich das vorgestellt hat, offiziell um gegen Cyberbedrohungen, Hacking-Attempts und ähnliches, so eine Art roten Knopf zu haben, mit dem man das Netz trennen kann. Das hat in 2019 nicht funktioniert mit den Tests und soll jetzt auf Biegen und Brechen eingeführt werden. Ist aber sehr, sehr schwierig, insbesondere wenn die Netzbetreiber das eigentlich nicht wollen.
Aber das ist doch interessant, dass das Russland nicht schaffen sollte. China hat es aber geschafft.
Nee. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen die Frage, wann fangen Sie an? Ja, wenn Sie ein Netz gebaut haben, was komplett verwoben ist, wo ganz viele Übergänge zwischen den Netzbetreibern existieren, wo sehr, sehr viele Netzübergänge ins Ausland existieren, wo Sie aber auch sich eben, wie gesagt, insbesondere als großer Transitland auch aufgestellt haben, wo also sehr viele Datenflüsse auch in andere Länder durchgehen. Also alles, was sehr weit im Osten liegt, geht in der Regel durch Russland durch heutzutage, wenn Sie da einige Länder sind komplett davon abhängig, ja, so Kasachstan oder sowas ähnliches, da kommen sie ausschließlich eigentlich über die russischen Transitstrecken hin. Und wenn sie das jetzt einfach trennen wollten, dann müssten sie das komplette Netzdesign, die komplette Art, wie die Netze zusammengeschaltet sind, ändern. Und das ist keineswegs einfach und auch das ganze russische Internet ist halt einfach so nicht aufgebaut.
Mhm. Nochmal aus der anderen Perspektive gefragt, was wie ließe sich denn erreichen oder was kann Ihr Verband der Internetwirtschaft eigentlich tun, damit Russland online bleibt und sich nicht separiert, komplett absondert vom Rest der Welt?
Naja, wir haben wir sind ja auch über unser Tochterunternehmen DKIX Knotenbetreiber, ja, und dort sind eben 750 Netzbetreiber angeschlossen in Frankfurt und auch in anderen Orten. Wir kooperieren zum Beispiel mit dem russischen Exchange, auch sowohl in Moskau als auch in St. Petersburg, und wir sorgen dafür, dass diese Netze weiter online bleiben, dass also der Netzverkehr selber, der transparente Netzverkehr, möglichst aufrechterhalten wird. Und die Filter, die wir momentan sehen, die bewegen sich eigentlich eher auf einer Inhalteebene, also weniger auf einer IP-Ebene, dass hier tatsächlich die Verkehre unterbunden werden. Das ist momentan noch nicht der Weg, der gewählt wurde. Das ist auch immer sehr schwierig, weil IP-Adressen kann man natürlich austauschen, ähnlich wie das auch in die andere Richtung läuft. Da sind die Sperren typischerweise momentan noch über DNS-Sperren implementiert. Ist auch in Russland sehr viel über solche hochläufigen Sperren im Prinzip realisiert, weil sie damit 90-95% der Nutzer schon ausschließen, also alle die kein technisches Verständnis haben, tatsächliche echte Netzsperren, wo also tatsächlich, also ich sag mal, Cloud Service Provider oder sowas ähnliches nicht mehr erreicht werden, die haben wir im Moment eigentlich jetzt noch nicht beobachtet.
Also Netzsperren haben ihre Grenzen, es gibt aber Möglichkeiten, sie zu umgehen. Das ist das, was zurzeit passiert. So habe ich Sie richtig verstanden, Herr Landefeld.
Genau, ja.
Anna Rose, Herr Landefeld hat das gerade angesprochen, dieses RUNET, also ein eigenes russisches Internet. Wie ist Ihre Ansicht? Wird das funktionieren irgendwann?
Es funktioniert schon jetzt und viele Menschen benutzen nur russische Suchmaschinen, weniger Google, mehr Yandex. Allerdings ist es ja auf einer militärischen Basis aufgebaut, denke ich ja. Das, was jetzt geplant wird und irgendwann mal wird es womöglich funktionieren. Es ist schon so, dass diese Domäne, es sind drei Domäne insgesamt, die werden durch die Regierung genutzt, die werden für die amtlichen Vorgänger von der Bevölkerung genutzt und peu à peu wird es wahrscheinlich als ein gesamtes Netz über Russland überworfen. Ich denke allerdings, dass die russischen Techniker es nicht schaffen, Russland tatsächlich vom Informationsfluss aus dem Ausland abzukoppeln, weil es tatsächlich schon alles sehr verwoben, verbunden worden ist. Und der Zeitpunkt, den China genutzt hat, hat Russland verpasst. Und irgendwie wird es auch schon gehen, zumal jetzt schon die Menschen diese Möglichkeiten benutzen, um die gesperrten Seiten zu öffnen, zu sehen und zu nutzen.
Hat uns Herr Landefeld ja auch gerade erklärt, dass Russland da sozusagen nicht früh genug, wenn man es so ausdrücken möchte, begonnen hat, anders als China.
Sein Teil wird tatsächlich ermöglicht, aber insgesamt abzusperren schaffen sie nicht.
Herr Landefeld?
Ja, Herr Stopp, ich wollte da nämlich auch gerade reinspringen. Es ist vielleicht auch eine Frage, wo liegen denn die Informationen eigentlich? Und das ist natürlich heute sehr, sehr stark im Netz, also in der Cloud im weitesten Sinne. Und die größten Cloud-Anbieter in Russland sind weiterhin AWS und auch Google unter anderem, ohne dass eigentlich die dort eine Farm betreiben. Das heißt, die Daten liegen eigentlich im Ausland. Und das, was jetzt gerade versucht wird, ist erstmal, das ist ein Teil dessen, was die Tests in 2019 gezeigt haben. Sie können im Prinzip keinen Ausknopf, sie können keine Trennung produzieren, wenn die Daten nicht im Inland liegen. Ist ja logisch. Also wenn ich meine Dienste nicht dazu bringen kann, dass alles wirklich im Inland, also innerhalb des Netzes, dass ich dann noch sozusagen als geschlossenes nationales Netz betreiben will, dann muss natürlich alles dann da drin sein. Und das ist nicht so. Das ist auch nach 2019 erstmal wieder verpasst worden. Und wird jetzt erst seit einigen Wochen, im Prinzip seit Kriegsbeginn, wirklich sehr, sehr aktiv betrieben, dass man die Unternehmen dazu mehr oder weniger zwingen will, dass alles aktiv ins Inland bewegt wird. Dafür brauchen sie aber natürlich auch die Kapazitäten, dafür brauchen sie die Server, das muss irgendwo hin. Und sie müssen die Unternehmen auch dazu bringen, zu sagen, wir kündigen jetzt bei den internationalen, bei den US-Diensten oder sowas ähnliches ab und verlagern unsere Daten ins Inland. Das können sich natürlich alle auch international tätigen Unternehmen zum Beispiel gar nicht leisten. Ja, man will ja dann auch jetzt wieder im Ausland erreichbar sein, umgedreht, ja, aus dem Ausland erreichbar sein. Und das ist momentan so ein bisschen das Dilemma, das da besteht. Man kann also nicht ohne weiteres sagen, wir trennen das jetzt, weil eben dann die Erreichbarkeit auch für alles, was erforderlich ist.
Herr Landefeld, dennoch ist es doch so, wie mir russische Kolleginnen und Kollegen berichten, wenn man heute auf Google eine Anfrage in russischer Sprache stellt, dann bekommt man in erster Linie oder fast ausschließlich Antworten, die auf irgendwelche Propaganda und Fake, von irgendwelchen Propaganda- und Fake-Seiten stammen. Also der Nutzer selber, und in unserer Sendung heute wollen wir das ja aus der Nutzersicht auch ein bisschen mit betrachten, der Nutzer selber wird, selbst wenn er bei Google eine Suchanfrage eingibt, in russischer Sprache auf Fake-Seiten geleitet.
Ja, aber das ist vielleicht ein Missverständnis, wie Google operiert. Google hat sich schon immer an die nationalen Gesetze gehalten. Das ist das Geschäftsprinzip dort. Unter dieser Basis werden ja zum Beispiel auch in anderen Ländern Seitensperrungen vorgenommen oder sowas ähnliches, was also nationale Gerichte verfügt haben. Und hier ist es so, es war schon immer so, dass eben primär nationale Quellen auch gezeigt werden, sie eine Suchanfrage finden. Sie werden wahrscheinlich auch die anderen finden, aber sehr viel weiter hinten. Das war schon immer das Prinzip, wie Google operiert hat. Also es ist jetzt nicht verwunderlich, dass in einem Land, wo primär nationale Medien kommuniziert werden, und das ist ja, glaube ich, unbestritten so, ja, dass dann auch diese Themen, die da konsumiert werden, auch wieder als Top-Suchergebnisse gezeigt werden. Das ist ja überall so momentan.
Vielleicht kann ich da ganz kurz einsteigen.
Bitte.
Denn bei Google ist es tatsächlich so, dass das Unternehmen sich teilweise auch dem Druck von Roskomnadzor, der Medienaufsicht, gebeugt hat und dann Suchergebnisse gesäubert hat, zum Teil. Also das ist immer so ein schmaler Spagat zwischen das Image im westlichen Ausland nicht total ruinieren als Zensurwerkzeug. Also da hat ja Google auch in China zum Beispiel vor einigen Jahren ganz negative PR bekommen. Und da ist dann, wo Gruppen wie Reporter ohne Grenzen oder andere, die sich für Netzfreiheit einsetzen, ganz stark versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dass Plattformen wie Google und Facebook da eben auch eine Verantwortung haben und nicht einfach sagen dürfen, wir halten uns ja nur an nationale Gesetze, an russische Gesetze, sondern die müssen auch ihren freien Informationsraum, mit dem sie hier im Westen so gerne
auftreten. Frau Gruska, wir müssen in die Nachrichten. Tun Sie mir aber den Gefallen, bleiben Sie noch bei uns, ebenso wie Anna Rose, wenn Sie noch Zeit haben. Und Klaus Landefeld, wenn Sie noch Zeit haben, bleiben Sie bitte. Ab 11.05 Uhr geht unsere Sendung Agenda weiter. Wie gefährdet ist der grenzenlose Informationsfluss?
Deutschlandfunk Agenda.
Andreas Stopp begrüßt Sie zum dritten Teil unserer Sendung heute mit dem Thema: Wie gefährdet ist der grenzenlose Informationsfluss? Wir bekommen den Hinweis auf den YouTube-Kanal des oppositionellen Nawalny. 6,5 Millionen Abonnenten mittlerweile. Das gehört noch zu diesem Thema, was wir vorhin besprochen haben. YouTube funktioniert noch in Russland. Und Jürgen Hagemeyer schreibt: Ich habe eine Frage. Wir hören, dass viele russische Familien Kontakte zu Ukrainerinnen und Ukrainern haben, also bekannte Freunde und Verwandte. Können die Kontakt miteinander aufnehmen? Telefonieren sie miteinander? Was sagen die Ukrainerinnen, wenn ihre russische Freundin fragt, wie es ihr geht? Wie können 3/4 der Russen nicht wissen oder nicht wissen wollen, dass Krieg in der Ukraine ist? Vielleicht können wir auch über diese Frage mit Irene Langemann sprechen, die ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Tag, Frau Langemann.
Ja, guten Tag, Herr Stopp.
Frau Langemann ist Autorin, Regisseurin, freie Filmemacherin. Vor wenigen Wochen haben Sie, meine Damen und Herren, vielleicht in der ARD die Story im Ersten gesehen. Belarus, der kurze Traum von Freiheit, das jüngste Werk von Irene Langemann. Vorher Russlands Millenniumskinder. Also Sie bearbeiten Themen, die mit Russland und mit der Freiheit zu tun haben. Frau Langemann, Jahren geboren, sind Sie in Isilkul, das ist im Gebiet Omsk in Sibirien, also zu UdSSR-Zeiten. Und Sie waren dann lange Zeit in Moskau, haben dort gearbeitet, studierten an der Theaterakademie in Moskau. Und man darf Sie bezeichnen als Grenzgängerin zwischen den Sprachen und den Kulturen. Vielleicht können wir von Ihnen etwas über die Mentalität der Menschen in Russland erfahren. Zurückkommend auf diese Mail von Jürgen Hagemeyer, die ich gerade verlesen habe. Wie können 3/4 der Russen nicht wissen oder nicht wissen wollen, dass Krieg in der Ukraine ist? Haben Sie eine Antwort darauf?
Ja, ich habe auch keine Antwort und ich stelle fest, dass es wahrscheinlich so eine Art innere Weigerung ist, die Wahrheit zu erfahren. Denn man kann das eigentlich nicht verleugnen, was in der Ukraine passiert. Und die Menschen haben Kontakte. Es gibt, ich weiß nicht, wie die Zahlen genau sind, aber in jeder dritten, vierten Familie gibt es Verwandtschaft in der Ukraine und in Russland. Und man ist verschwippen, verschwägert und befreundet. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Menschen es nicht wissen. Und ich verfolge das sehr aufmerksam mit den verschiedenen Umfragen, die Radio Liberty in den verschiedenen Städten durchführt. Und die Antworten, die sind so grotesk und absurd. Also die Menschen sagen, behaupten das, sie wiederholen das, was im staatlichen Fernsehen gesagt wird. Sie plappern das einfach nach, weil ich kann es ihnen nicht abnehmen, den meisten, dass sie tatsächlich daran glauben, dass zum Beispiel es gibt Behauptungen, dass der Westen sich zum Ziel gesetzt hat, die Slawen zu vernichten. Oder sie sagen Sätze, die so allgemein klingen, dass man daran auch nicht glauben kann. Zum Beispiel eine junge Frau sagt, man muss die russische Politik unbedingt unterstützen. Man muss auf den Staat hören. Und das klingt für mich so, dass die Menschen tatsächlich, die meisten Älteren vor allem, sehr, sehr beeinflusst sind von der Propaganda, die das russische Fernsehen sehr gezielt, vor allem seit 2014, durchzieht in den staatlichen Medien.
Frau Langemann, wie ist Ihre Ansicht denn, wenn es ein breiteres Angebot an frei und einfach zugänglichen Medien aus dem Westen, aus anderen Staaten gäbe, würde sich die öffentliche Meinung in Russland dadurch ändern oder kommen auch die nicht gegen diesen Block der Staatsmedien, des Staatsfernsehens an?
Ja, man muss natürlich unterscheiden zwischen der Provinz und den Großstädten wie Moskau und St. Petersburg. Also ich bin in Kontakt mit meinem Freundeskreis, der ist relativ groß und da sagen die Menschen, alle sind entsetzt über diesen Krieg, sie nennen es auch Krieg. Wir sind verzweifelt, sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und sie sagen, ihre Freundeskreise sind auch gegen diesen Krieg. Wenn man sich aber Richtung Provinz, also ich jetzt Sibirien zum Beispiel, ich habe Umfragen in Omsk und Khabarovsk gehört, also da ist die ist schon ganz deutlich, dass die Menschen etwas anders denken und vor allem die älteren Menschen. Die jüngeren Menschen, die früher auch viel mehr im Internet, den Internetzugang gesucht haben und auch so Sender wie Dosht oder Echo von Moskau gehört haben, diese Möglichkeiten haben sie jetzt natürlich nicht. Aber viele versuchen auch über VPN Informationen zu bekommen. Also es ist sehr breit gefächert, würde ich mal sagen. Und mein Eindruck ist, dass viele nicht die Wahrheit sagen, wenn in diesen Umfragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zustimmung für Putins Politik jetzt 81% sein soll. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mhm. Ich glaube, dass die Mehrheit dafür ist, aber nicht 81%. Mhm.
Trotzdem scheint die Propaganda ja schlimmer zu sein als, ich weiß nicht, ob man diesen gewagten Vergleich ziehen darf, als zu Sowjetzeiten.
Ja, also das muss ich leider sagen und es ist vor allem, es ist ja nicht plötzlich passiert. Also die Medien sind ja schon in den Nullerjahren gleichgeschaltet worden. Es wurden immer mehr regierungskritische Sendungen aus dem Programm gestrichen, Satire-Sendungen wurden aus dem Programm gestrichen und der nächste Höhepunkt, der kam dann 2014 wirklich nach der Annexion der Krim und das war für mich ein Schock. Also ich muss sagen, ich bin ja in der Sowjetzeit groß geworden. Ich kenne die sowjetischen Medien, ich erinnere mich daran.
Und Sie waren Moderatorin beim russischen Fernsehen auch selbst.
Ja, war ich auch selbst, ja. Aber diese Sprachwahl, diese wirklich aggressive, groteske, zynische, menschenverachtende Propaganda. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass es so in den 70er, 80er Jahren in den sowjetischen Medien zuging. Also daran kann ich mich wirklich nicht erinnern.
Filmemacherin Irene Langemann im Gespräch hier in der Sendung Agenda. Würden Sie sagen, dass die Mehrheit der Russinnen und Russen apolitisch sind? Sehr oft hört man die Aussagen, ach, das geht mich nichts an. Oder es gibt auch eine Verweigerungshaltung, die in Angst offenbar begründet sind. Apolitisch in Russland, große Bevölkerungsteile?
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also große Bevölkerungsteile sind apolitisch, behaupten das zumindest so oder halten sich für neutral. Aber es gibt natürlich auch eine große Mehrheit, die immer noch die Politik von Putin unterstützt. Das muss man leider so sagen.
Können eigentlich Menschen in Russland ihre Filme sehen?
Meine Filme sind bislang nur auf Festivals aufgeführt worden. Es ist kein einziger Film von mir, der eine russische Thematik hatte, ist in Russland jemals im Fernsehen ausgestrahlt worden. Also die sind auf jeden Fall zu kritisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch in Zukunft jemals gesendet werden.
Können Sie zurzeit in Russland noch arbeiten, also drehen?
Also ich brauche ja ein Visum, um einzureisen und ich hatte geplant, im April für eine Recherchereise nach Moskau zu gehen. Jetzt durch den Krieg hat sich alles natürlich verändert. Es ist viel schwieriger geworden, ein Visum zu bekommen, also für mich persönlich. Und ich hatte jetzt mental auch ein Problem, jetzt genau zu diesem Zeitpunkt nach Moskau zu reisen. Also ich muss irgendwie überlegen, wie ich weiter damit umgehe, ob ich jetzt weiter Themen in Russland angehe oder eher erstmal eine Pause einlege, weil es ist für mich mental auch sehr, sehr schwierig, das zu akzeptieren, dass jetzt dieser brutale Krieg gegen die Ukraine geführt wird. Und ich überlege mir eher, dass ich vielleicht von den äußeren Rändern der ehemaligen Sowjetunion mich politischen Themen annähern.
Da bietet sich Moldau an.
Zum Beispiel, ja. Also ich überlege, meinen nächsten Film, wenn es klappt, in Moldau zu machen, weil Moldau, die Republik Moldau, liegt ja auch zwischen Ost und West und ist eines der ärmsten Länder Europas und hat jetzt viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und die Situation ist sehr kompliziert. Es gibt auch einen großen Anteil an russischsprachiger Bevölkerung, aber auch die pro-westliche Regierung hat jetzt eine große Unterstützung von der Mehrheit im Lande und es ist eine spannende geopolitische Situation und ich überlege, meinen nächsten Film da anzusiedeln.
Irene Langemann, Autorin, Regisseurin, freie Filmemacherin, herzlichen Dank, dass wir Sie anrufen durften und alles Gute für Ihre nächsten Arbeiten, die wir dann sicherlich in der ARD, nicht nur auf diesem Sendeplatz, die Story im Ersten, dann wieder sehen können. Auf Wiederhören, Frau Langemann.
Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss.
Anna Rose, die weiterhin bei uns ist, ehemalige Deutschland-Korrespondentin von ECOMASQUI. Die Frequenz ihres Radios, und das gehört wohl zur Ironie der Geschichte, hat wer besetzt inzwischen?
Der Radiosender Sputnik, und zwar, das ist ein propagandistischer Radiosender. Leider muss ich auch feststellen, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von Echo Moskwy dort eingestellt worden ist. Das bedeutet, dass alles nicht so einfach ist. Das ist eine sehr breite Unterstützung von Propagandamedien ja auch leider in und oppositionellen Journalisten gegeben hat. Und zwar, man muss ja schon zugeben, die Opposition war ja auch sehr bunt. Auch die oppositionellen Journalisten haben solche Ansichten geteilt, die man im Westen auch nie als fortschrittlich und demokratisch bezeichnen würde. Zum Beispiel unter denen waren auch sehr viele, die gegen MeToo-Bewegung waren, gegen die Klimabewegungen beziehungsweise die verleugneten den Klimawandel, der durch das Menschenhandel verursacht worden ist. Und da ihnen waren sehr viele Sexisten, Chauvinisten etc. Das war ein buntes Publikum, wie gesagt. Und das muss auch angesprochen werden, dass es ja nicht eine heile Welt war, die Welt der oppositionellen Journalisten. Mhm. Und
jetzt gehen ja auch sehr viele in die Propaganda, Fernsehsender und Radiosender, weil einfach keine Möglichkeit gibt, anderweitig journalistisch zu arbeiten. Leider verstehen sie nicht, dass sie dann nicht zu Journalisten werden, sondern zu Propagandisten mutieren.
Ulrike Gruska, RSF, können Sie uns weiterhelfen? Das sind nämlich auch Fragen, die hier reinkommen auf meinen Tisch. Was wurde eigentlich aus dieser sogenannten Heldin des Staatsfernsehens? Wir erinnern uns, das war die, die in der Hauptnachrichtensendung ein Plakat hinter der Moderatorin mit sehr, sehr kritischen Anmerkungen hochhielt. Weiß man, was aus dieser Frau geworden ist, Frau Gruska?
Ja, da gab es ja vor wenigen Tagen die Meldung, dass Frau Ovsyannikova, so hieß sie, jetzt Korrespondentin der Welt werden soll oder Kolumnistin, ist nicht so ganz sicher. Was auch viel kritisiert wurde, in Anbetracht der Tatsache, dass es natürlich sehr, sehr viele andere regimekritische Journalistinnen und Journalisten gibt, die nicht erst so mit einer kurzen, zweifellos sehr, sehr mutigen Aktion Berühmtheit erlangten, sondern die seit Jahren versuchen, der Propaganda was entgegenzusetzen. Bei mir stellen sich da ganz viele Fragen, wenn ich höre, Frau Ovsyannikova arbeitet jetzt für die Welt, weil ich in den letzten Monaten, Jahren sehe, wie jeder, der für ausländische Medien arbeitet, zum Agenten erklärt wird, zur Agentin, extrem unter Druck gesetzt wird. Inzwischen, seit dem 24. Februar, sind Bankverbindungen gekappt und so weiter und so fort. Da frage ich mich, wird sie unbehelligt für die Welt schreiben können? Großes Fragezeichen. Wie bekommt sie Geld dafür? Sind die, und das wird ja jetzt gerade diskutiert, kommt das vielleicht dem Kreml entgegen, wenn eine russische Journalistin, wir sind ja auch in unseren Medien daran interessiert, verschiedene Blickwinkel abzubilden, wenn die dann Positionen vertritt, wie die Sanktionen zu kritisieren und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist sehr, sehr schwer zu bewerten, denn auf der einen Seite ist sie jetzt nicht unbedingt ein bekanntes Gesicht des kritischen Journalismus in Russland. Auf der anderen Seite spricht natürlich auch einiges dafür, verschiedene Stimmen abzubilden.
Ja, so viele Fragezeichen noch daran an dieser Personalie. Auch viele hatten ja befürchtet, dass diese mutige Frau, so erscheint es ja in unseren Augen, dass die auf ewig da in irgendwelchen Kerkern und Gefängnissen verschwindet.
Das ist ein weiteres Fragezeichen, dass ihre Aktion ja wirklich, also die ist auf allen internationalen Fernsehsendern rauf und runter gelaufen. Sie hat kurz danach eine ganz kleine Geldstrafe bezahlt und ein anderes Verfahren steht noch aus. Und wir haben andere Leute gesehen, die in den letzten Jahren für ganz, ganz kleine Vergehen, also weil sie einfach den falschen Artikel weitergeleitet haben oder ein Like drunter gesetzt haben, die dafür 2 oder 3 Jahre ins Gefängnis kommen. Auch da wieder Riesenfragezeichen. Ist das einfach staatliche Willkür oder genießt sie da besonderen Schutz?
Frau, Klaus Landefeld, Sie müssen uns noch mal helfen. Klaus Landefeld vom Verband der Internetwirtschaft ECO. Viele Hörer fragen, wie sieht es denn umgekehrt aus mit dem Internetfluss in die andere Richtung, also aus Russland nach Deutschland? Den müssten Sie ja auch mit berücksichtigen, also das Informationsangebot russischer Anbieter in Deutschland. Alles frei zugänglich, keine Blockaden, keine Verbote?
Ne, das stimmt ja nicht. Wir haben also ein paar, also nicht viel. Wir haben RT und Sputnik sperren müssen im Prinzip. Das ist eine Vorgabe gewesen von der EU runter. Das wird auch permanent erweitert, interessanterweise. Das zeigt auch wieder, wie kompliziert es ist, weil laufend neue Seiten eigentlich dazukommen, wo dieses Informationsangebot gespiegelt wird. Das sind allerdings eine sehr einfache Sperren, reine Domain-Sperren. Also man kann das jederzeit umgehen. Es ist aber auch eine ganz interessante Sache, was Leute sich überhaupt angucken. Ich muss übrigens sagen, die Diskussion, die ich hier eben gehört habe, finde ich insoweit spannend, als diese Frage, wir erwarten quasi von Russen, dass sie sich international informieren. Wenn man sich aber mal anguckt, wie viele Leute sich hier bei uns in Deutschland oder auch in USA oder sowas ähnlich tatsächlich mal bei internationalen oder bei anderen Medien außerhalb der nationalen Medien informieren, die Zahlen sind relativ gering, wie das genutzt wird. Ich kann durchaus nachvollziehen, wenn man sich tatsächlich mal aktiv damit beschäftigt, sich auch russische Medien heute anzugucken, also jetzt nicht unbedingt die Propagandamedien, aber auch andere Seiten und sich anguckt, wie die Darstellung des Ukraine-Krieges dort ist. Wenn man das primär konsumiert, kann ich mir schon vorstellen, dass man dass man dann die Darstellung in den westlichen Medien auf einmal als falsch und Propaganda irgendwo empfindet. Also das ist immer das Problem, dass man diese Abwägung oder dieses Lernen oder dessen, dass man sich beide Seiten angucken muss und auch irgendwie abwägt, was man so empfindet, das wird einfach immer noch nicht gelebt. Das haben aber auch wir jetzt in der westlichen Welt nicht wirklich gelernt.
Herr Landefeld, ist das ein Plädoyer dafür, RT zum Beispiel zuzulassen in Deutschland?
Das sage ich nicht. Also das wird schon seine Gründe haben. Wobei auf der anderen Seite frage ich mich, wer, ich habe da keine Zugriffszahlen in großer Menge oder sowas gesehen. Ich glaube auch nicht, dass sich jetzt irgendjemand hier aus dem Westen dadurch auf einmal berufen fühlt, den russischen Angriffskrieg zu verteidigen oder sowas, weil er RT konsumieren kann. Also hier geht es ja eigentlich mehr darum, auch die Medienimperien eben von des Staates und auch von gewissen Oligarchen natürlich irgendwo so ein bisschen einzuschränken. Ja, also.
Hören wir Herrn Kempfert zu. Jürgen Kempfert, der uns anruft aus Berlin. Was wollen Sie beitragen, Herr Kempfert?
Schönen guten Tag. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen unsere übermäßige Arroganz bemängeln. Wir tun so, als hätten wir alles, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir sollten mal ein bisschen zurückdenken. Es sind noch keine 100 Jahre her. Da hatten wir auch so einen geistesgestörten, überheblichen Idioten an der Macht. Und wir sind dem alle hinterhergelaufen. Und jetzt habe ich mir überlegt, die Russen, die irgendwo in Sibirien die ganze Zeit dieses Zeugs konsumieren, die denken, das ist richtig. Wir haben jetzt noch Idioten, die das Sudetenland zurückhaben wollen oder Schlesien zurückhaben wollen. Und wir tun so, als wäre uns das nie passiert. Ich finde das einfach nicht richtig, die Russen zu 70-80% einfach in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, die verstehen die Welt nicht.
Herr Kempfert, woraus speist sich Ihre Ansicht? Wir diskutieren ja hier über die Medien und den Einfluss der Medien. Würden Sie denn sagen, so weit gehen, dass die Medien in Deutschland nicht die richtigen Prioritäten, nicht die richtigen Fragen stellen?
Nein, das würde ich nie sagen. Das ist alles korrekt. Aber wir setzen voraus, dass die Menschen in Russland, also sprich die Russen, dieselben Möglichkeiten haben wie wir hier. Denn diese Bilder, die können die nicht sehen. Die werden nicht übertragen.
Ja.
Die haben zwei oder drei Sender, die immer wieder dasselbe sagen und immer wieder dasselbe. Und das über 20 Jahre. Das ist doch,
Herr Kempfert, das ist lassen doch sowas wir, von ja, Goebbels. Lassen wir Frau Rose vielleicht zu Wort kommen, die das kommentieren möchte.
Ja, ich lebe in Deutschland und ich vergleiche die deutschen Medien mit den russischen Medien. Und ich kann dieser Behauptung nie zustimmen, weil die Medien in Russland tatsächlich gleichgeschaltet sind. Es gibt überhaupt keine Differenzierung, es gibt Zensur. Und die Menschen in Russland sind deswegen so stumpf und sozusagen abgeschaltet, weil sie auch in der Sowjetunion nicht differenzieren gelernt haben. Und sie haben nicht gelernt, der anderen Meinungen zuzuhören und sie haben nicht gelernt zu diskutieren und sie haben nicht gelernt, tatsächlich eine eigene Meinung zu vertreten. In Deutschland lebt man tatsächlich
da. Entschuldigung, das müssen Sie mir nicht sagen. Ich bin in der ehemaligen Zone aufgewachsen, also ich weiß, wovon ich spreche.
In Deutschland sehe ich, dass die Diskussion Priorität hat, dass die Meinung, auch ihre Meinung gehört wird, dass die Meinung gegenübergestellt werden. So erzeugt man Diskussion, so erzeugt man eigentlich auch und regt man auch Diskussion an. Und das ist das, was ein sehr hohes demokratisches Gut ist und was ich hier in Deutschland tagtäglich beobachte. Und ich kann nicht sagen, dass auch bei ARD oder bei ZDF immer dieselben Meinung oder dieselben Sendungen vertreten werden oder gezeigt werden. Das ist einfach falsch. Das ist nicht so. Vielleicht wollen Sie da so überkritisch sein. Klar, das ist ja auch willkommen. Allerdings ich als Außenseiter
kann nur, was ich gesagt habe. Wir machen es mal kurz. Sie haben alles bestätigt, was ich gesagt habe.
Ja.
Ja, ich würde auch.
Frau Gruska vermittelt.
Ich würde Herrn Kempfert gern zustimmen, weil es für mich tatsächlich auch so ist, dass ich weniger schockiert bin über die große Mehrheit in Russland, die Putin zustimmt, die dann irgendwann auch den Krieg abnickt, weil ich halt auch denke, wenn man 20 Jahre lang wirklich bombardiert wird mit diesem Einheitsinhalt, dann ist das was anderes, als wenn mich schockieren die Menschen hier in Deutschland mehr und ich sehe da anders als Herr Landefeld tatsächlich auch in meinem direkten Umfeld schon eine Resonanz von Sendern wie Russia Today. Und das schockiert mich viel mehr, wenn Menschen hier, die Zugang zu einem umfangreichen Informationsangebot haben, bei ARD und ZDF, bei internationalen Medien, wenn die aber zu mir sagen, hey, guck mal auf RT, und gar nicht wissen, was das überhaupt für ein Sender ist und einfach die Narrative nachplappern, die russische Seite gezielt versucht hier zu streuen, um auch gesellschaftliche Konflikte zu schüren. Das finde ich viel, viel schlimmer und ja, also besorgniserregender.
Freie Informationsfluss. Herr Landefeld, wollen Sie es kurz kommentieren?
Ja, ich kann das insoweit schon nachvollziehen. Und auf der anderen Seite, wir haben ja, ich glaube, in den USA in den letzten Jahren sehr gut gesehen, wie wenig die Leute bereit sind, sich aus ihrem Umfeld, aus ihrem Gedankenumfeld eigentlich wegzubewegen, auch wenn die Medien zur Verfügung stehen. Das ist es nicht. Man muss diese Bereitschaft haben. Und ich glaube schon, dass jetzt in Ihrem Umfeld natürlich sehr viele Leute sind, die bereit sind, sich das anzusehen und dann vielleicht auch das einfließen zu lassen, ohne jetzt zu wissen, dass das sehr stark propagandistisch ist. Das stimmt schon. Ich hatte das vorhin gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt den Zugang zu diesen absoluten Propagandamedien so völlig frei zulassen sollte oder sowas ähnliches. Mhm. Die Sperre hat schon ihren Sinn, die da stattfindet.
Wir haben nur noch 2 Minuten in dieser Sendung. Bei Herrn Kempfert bedanke ich mich für seinen Anruf. Ganz kurz, Frau Rose, wie kann man zurzeit in Russland, aus Russland überhaupt berichten? Geht das?
Aus Russland kann man schon berichten. Wir sehen, dass ja die deutschen Korrespondenten, die Russland-Korrespondenten, die deutschen Russland-Korrespondenten auch berichten können. Allerdings denke ich auch, dass es ja auch gut ist, dass Frau Avsyannikova aus Russland berichten kann. Die kennt Russland sehr gut und sie kann ja auch die Gegebenheiten sehr gut einschätzen. Von daher, egal was die Welt ist, denke ich, dass es ja trotzdem sehr gut ist. Und ich würde sagen, dass die russischen Journalisten sowohl hier in Deutschland als auch in Russland unterstützt werden sollen, finanziell bzw. Moralisch. Das wäre auch etwas Gutes für überhaupt den russischen Journalismus und die Pressefreiheit in Russland.
Mhm. Ulrike Gruska von RSF, Frage an Sie, basierend auf eine Anmerkung unseres Hörers, Frau Schieferstein, unserer Hörerin, oder er. Er hatte früher viel Deutsche Welle auf Kurzwelle gehört, als er im Ausland war. Für solche Fälle wie jetzt kann man die Deutsche Welle doch mal wieder auf Kurzwelle setzen. Dann kann man das aus Moskau oder Afghanistan auch dort hören und auch Deutsche, die im Ausland Urlaub machen. Ganz, ganz kurz, ich weiß, es ist ein komplexes Thema, Frau Gruska. Ist eine Renaissance des Kurzwellenhörfunks abzusehen?
Da haben ja diverse Sender jetzt Überlegungen, also auch von der BBC. Da kann ich tatsächlich weniger zu sagen als die BBC und Deutsche Welle Leute. Okay. Mhm. Aber klar, je mehr das Internet zensiert wird, desto mehr gehen die Leute wieder ins Radio.
Unsere Sendung neigt sich dem Ende entgegen in ein paar Sekunden. Ich weiß, Herr Landefeld hat auch noch vieles auf der Zunge. 5 Sekunden haben Sie noch.
Nur ein Satz. Wir beobachten ja die Datenverkehre überall. Die Ukraine war früher Informationssenke. Jetzt ist die Informationsquelle auch Richtung Russland. Die Daten fließen jetzt auf einmal von dort Richtung Russland. Informationen werden von da abgerufen. Also es gibt so einen gewissen Lichtblick.
Claudia Noll, Hörerin, macht die Sendung zu. Liebe Medien, liebe Lehrerinnen, liebe Eltern, bitte tut was dafür, dass wir alle für immer und ewig wissen, wie wichtig unabhängige Berichterstattung ist, dass wir in Deutschland auch mal andere Zeiten hatten und wie schrecklich das war, was unsere Eltern und Großeltern mit Krieg und Vertreibung erleben mussten. Das schreibt Frau Noll. Ich bedanke mich bei Anna Rose, bei Ulrike Gruska, bei Klaus Landefeld, bei Ihnen für Ihre Einsendungen. Andrea Stopp war am Mikrofon.